Ja, Sören hat ja schon das Thema eingangs erwähnt und auch das schöne Beispiel, die schönen Beispiele durch und durch echt. Der Predigtext dazu steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Hier zum Mitlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Bis dahin dieser Text. Heute vor 4 Wochen, am 26. Juli, starb einer der bekanntesten und zu seiner aktiven Zeit einer der einflussreichsten Politiker Deutschlands im Alter von 94 Jahren, Hans-Jochen Vogel. Früher Oberbürgermeister von München, als solcher erlebte er in dieser Zeit unter anderem die Olympischen Spiele 1972 mit dem berüchtigten Anschlag arabischer Extremisten auf die israelische Nationalmannschaft. Von 1983 bis 1991 war er in der Nachfolge Herbert Wehners Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, von 87 bis 91 als Nachfolger Willy Brandts Parteivorsitzender der SPD. Und er hatte viele weitere Ämter im Laufe seiner Karriere inne. Was mir bis vor kurzem so nicht bekannt war, ist die Tatsache, dass Hans-Jochen Vogel ein überzeugter und bekennender Christ katholischer Prägung war. Im August 2015 gab er dem bekannten Journalisten Peter Hane in dessen Sendung Zu Gast bei Peter Hane ein letztes großes Interview. Er war damals schon sehr gezeichnet von seiner schweren Parkinson-Erkrankung. Hane erzählt, Zitat: Zum Schluss des Interviews holte er nochmal tief Luft. Die Zeit war fast abgelaufen. Er wollte ganz offensichtlich die letzten Minuten noch nutzen. Testamentarisch. Der Glaube ist nicht nur etwas für alte Leute. Gerade die Jungen brauchen einen archimedischen Punkt. Und das ist der unbewegte Beweger, nämlich Gott. So sagte Vogel. Und dann der Hammer. Das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Dann gibt es endlich Gerechtigkeit, auch für die vielen, die in ihren Familien als Kinder missbraucht wurden und schweigen müssen. Für diesen seinen Glauben gab es verschiedene Einflüsse. So war er zum Beispiel von den Bibelarbeiten Friedrich Henslers, des Verlegers, stark beeindruckt. Vogel erzählte bei einem privaten Abendessen bei Johannes Rau, dem früheren Bundespräsidenten, im Schloss Bellevue, er sei so beeindruckt von den Bibelarbeiten bei der Internationalen Berliner Begegnung einem Ableger des parlamentarischen Gebetsfrühstücks, das Friedrich Hänsel regelmäßig hielt. Er käme gar nicht so schnell mit dem Mitschreiben mit. Zitat: Dieser Mann glaubt an alles, was in der Bibel steht und erzählt die Geschichten mit Humor, aber einem heiligen Ernst. So etwas habe ich noch nie gehört. Zitat Ende. Hans-Jochen Vogel ist durch die Arbeit dieser eher pietistisch geprägten Gebetsfrühstücke zum lebendigen Glauben gekommen. Hinzu kamen Anstöße aus seinem sehr unmittelbaren Umfeld, nämlich von einem seiner Leibwächter, auch ein überzeugter Christ. So sagte dieser Leibwächter über Hans-Jochen Vogel, seinen Chef: Der Hans-Jochen Vogel ist durch und durch echt. Ein besseres Zeugnis kann man eigentlich niemandem ausstellen. Durch und durch echt sein. In unserem heutigen Predigtext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ist genau davon die Rede. Als Christen durch und durch echt sein. Verwurzelt und gebunden an Jesus Christus, den Herrn dieser Welt, den Herrn der Geschichte, den Herrn der Gemeinde, den Herrn über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Petrus spricht hinein in eine für die Christen sehr gefährliche Situation. Die grausamen Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Nero hatten begonnen. Es kostete etwas, seinen Glauben konsequent leben zu wollen. Viele bezahlten das mit ihrem Leben, so später ja auch Petrus selbst, der in Rom hingerichtet wurde. Natürlich taucht die Frage auf, warum Gott das alles zulässt. Leiden um des Glaubens willen ist nichts, was man einfach mal so freiwillig auf sich nimmt, damals nicht und heute auch nicht. Und so kamen Anfechtungen und Zweifel auf, ob Gott denn die Lage noch im Griff hat, ob er würde erretten können, ob das Evangelium vom stellvertretenden Sterben des Gottessohnes und dessen Auferstehung doch nur ein Fake ist, also eine Fehlinformation, der man aufgesessen war. Worauf man jetzt noch hoffen solle, während brutale Horden durch die Straßen zogen und die Christen verhafteten. In seinem Brief geht Petrus auf all diese Fragen ausführlich ein. Es ist ein Schreiben, das ganz viel Trost vermittelt, indem er die grundlegenden Heilstatsachen beschreibt, sie in Erinnerung ruft und Mut macht, darauf weiter seine ganze Hoffnung zu setzen. Zugleich ist es ein Ermutigungsschreiben, konsequent in einer gottlosen Umgebung und trotz des drohenden Todes vor Augen, konsequent den Glauben zu leben, eben durch und durch echt zu sein. Und das gilt heute ja genau noch so. Wir leben in einer Zeit zunehmender Verunsicherung. Es ist nicht nur durch die Corona-Pandemie, die unser gesellschaftliches Leben in allen Bereichen weitgehend bestimmt, so, sondern auch, was die Werte betrifft, nach denen wir unser Zusammenleben gestalten. Solche Menschen wie Hans-Jochen Vogel haben als Christen viele Möglichkeiten, wegweisend zu wirken. In dem erwähnten letzten Interview bei Peter Hane wurde Vogel an dieser Stelle ziemlich selbstkritisch. Er habe zwar eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen, leider aber erst so spät. Er würde jetzt vieles anders machen und bei jeder Entscheidung fragen, was würde Jesus jetzt tun oder sagen? Er fragt zum Beispiel über die aktuelle politische Lage und das Umfrageelend seiner Partei, war er ganz kurz angebunden. Aber damals, 2015, gab es ein brandaktuelles ethisches Thema und das lag ihm auf dem Herzen. Er sprach sich vehement gegen jegliche Form von Sterbehilfe aus. Das sei eine Sache Gottes und nicht des Menschen. Und er wolle in keiner Gesellschaft leben, in denen alte pflegebedürftige Menschen sich geradezu überflüssig und als Belastung fühlen und dann lieber sterben wollen. Der Zwang dazu sei doch förmlich programmiert. Und da war sie, die Stellungnahme eines Christen, der Gott mehr gehorchen will als den Menschen, den liberalen Strömungen und den Wortführern einer radikalen Öffnung beim Thema Sterbehilfe. Dazu gehört Mut und eine klare Überzeugung. Dazu muss jemand durch und durch echt sein. So wie auch Petrus in Vers 7 schreibt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Im Nachdenken über diesen Bibeltext und das Thema bin ich auf eine Beschreibung des Glaubens an Jesus Christus gestoßen. Axel Kühner hat sie in einem seiner Andachtsbücher veröffentlicht. Und wir können das jetzt hier mitlesen. Auf einem Motivbild ist das aufgebracht. Und da schreibt Axel Kühner: Der Glaube an Jesus macht nicht lässig, aber gelassen. Macht nicht übermütig, aber mutig. Macht nicht ängstlich, aber engagiert. Der Glaube an Jesus macht nicht sorgenvoll, aber sorgfältig. Er macht nicht egoistisch, aber selbstbewusst. Der Glaube setzt nicht auf Beliebigkeit, aber auf Entscheidungen in Liebe. Der Glaube fragt nicht nach Mehrheit, aber nach Wahrheit. Der Glaube nimmt das Leben ganz ernst und hat darum so viel Freude daran. Der Glaube meint den einen und findet in ihm alles. Der Glaube ist nicht das Ziel, aber der beste Weg zum Ziel. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir diese Aussagen detaillierter und ausführlicher betrachten. Das lohnt sich. Aber ich will nur ein paar Gedanken herausgreifen, die mich sehr angesprochen haben. Der Glaube an Jesus macht nicht lässig, aber gelassen, so steht es ganz oben in der ersten Zeile. So wie bei den Christen damals im Römischen Reich, an die Petrus schreibt, die in schwere Bedrängnis geraten waren, gibt es auch in unserem Leben Situationen, die uns stark fordern und herausfordern, weil wir spüren, es geht um unser Leben und es geht ums Überleben. Sei es durch Krankheiten, die jemand bekommt, wie Covid-19, Krebs oder andere, sei es durch persönliche Katastrophen, Ereignisse in der Familie oder im Beruf. Und oft haben wir die Dinge eben nicht in der Hand und wissen auch nicht, was noch alles kommt. Ich könnte hier von mir manches erzählen, was mich an Grenzen und auch darüber hinaus gebracht hat. Meine Frau hat seit 4 Monaten eine Krebsdiagnose. Sie wird am kommenden Mittwoch in München in einer sehr komplizierten Operation operiert werden. Medizinisch gesehen ist sie in besten Händen und in den Händen Gottes ist sie sowieso. Aber diese Situation müssen wir durchstehen lernen, auch vom Glauben her durchstehen lernen. Und das ist nicht leicht und das sind keine leichten Zeiten. Doch habe ich immer wieder und auch jetzt in dieser Lage gelernt, in und durch meinen Glauben zu leben und mein Ergehen und auch das meiner Frau einem anderen anzuvertrauen, der den Überblick hat. Zu lernen, dankbar für seine Führung und sein Durchtragen zu werden, ist auch ein Prozess. Und danken zu lernen, Christ sein zu dürfen und eben zu wissen um diese Adresse im Himmel. Und ich habe eine gewisse Gelassenheit eingeübt, weil ich entdeckt habe, dass ein Größerer eben den Überblick behält, als ich ihn haben kann mit meiner begrenzten Sicht. Nein, ich bin nicht lässig geworden, auch nicht fahrlässig, aber doch auch in einem gewissen Maße gelassen. Ich habe darin mehr und mehr den Krisenmanager par excellence entdeckt und kennengelernt, Jesus Christus. Martin Luther schrieb einmal an seine Frau: Liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Das ist Gelassenheit, die Gott Gott sein lässt, ihn machen lässt, was ohnehin nur er allein kann und wodurch er zu seinem Ziel kommt, und zwar viel besser, als wenn wir andauernd ihm ins Handwerk pfuschen mit all unseren Ideen, Aktivitäten und Infragestellungen. Der Glaube an Jesus macht nicht lässig, aber gelassen. Ein zweites: Der Glaube an Jesus macht nicht übermütig, aber mutig. Zu allen Zeiten gehörte viel Mut dazu, das Wort Gottes auszurichten oder für Menschen konkret zu beten, dass er sich ihnen offenbaren würde und sie wagen, selbst Christen zu werden. Das war bei den engsten Mitarbeitern Jesu schon so. Das war bei den Christen in der Verfolgung im Römischen Reich so. Das ist auch heute noch so. Aber auch hier gilt das alte Sprichwort: Wer wagt, gewinnt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer zum Grübeln und Zweifeln geneigten Frau, die zum Thema Beten meinte: Ich verstehe gar nicht, warum man beten soll. Wenn der Vater im Himmel weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten, warum brauchen wir ihn nachher noch zu bitten? Und wenn zuletzt doch alles nach Gottes Willen geschieht, was brauchen wir da noch zu beten? Dein Wille geschehe? Da habe ich sie gefragt, ob sie verheiratet sei, was sie verneint. Und dann forschte ich noch so ein bisschen weiter. Stellen Sie sich vor, Sie werden einmal Mutter. Werden Sie als Mutter, habe ich gefragt, die weiß, was ihre Kinder bedürfen, nie wünschen, dass diese Sie um etwas bitten und für Empfangenes danken? Na doch, sagte sie, schon, klar. Dann habe ich weitergefragt, aber werden Sie Ihren Kleinen Messer, Gabel, Schere und Licht geben, wenn Sie darum bitten oder danach greifen? Ja, natürlich nicht, sagt sie. Das werde ich natürlich Ihnen nicht geben. Das wäre doch viel zu gefährlich für Sie. Und darauf, ich sehe Sie, so macht es auch unser Vater im Himmel. Er will unser Bitten und Danken zunächst als Ausdruck unserer kindlichen Abhängigkeit von ihm. Und dann gebraucht er unser Bitten und Beten auch zur Veränderung unserer Wünsche, indem er durch Verweigerung unserer verkehrten Bitten und zur Erkenntnis seines allein guten Vaterwillens erzieht. Wir sollen lernen, unseren Willen verändern zu lassen und Gottes Willen auf Erden geschehen zu lassen. Und so dürfen Sie und ich durch unser Bitten, Danken und Beten mithelfen, dass Gottes Herrschaft sichtbar wird. Das hat die Frau zum Nachdenken gebracht. Ich weiß zwar nicht, ob sie sich ihr Beten verändert hat, aber zumindest ihre Frage bekam eine Antwort. Aber ich hatte den Mut, ihr diese Zusammenhänge zu erklären und ihr zu helfen, eine andere Sicht von Gott zu bekommen. Bei Martin Luther habe ich gelernt, dass Mut und ein gewisses Maß an Gelassenheit zusammengehören. Luther hat nämlich einmal gesagt, wir sollen das Wort Gottes predigen und es allein wirken lassen. Warum sollen wir das tun? Ganz einfach deshalb, weil wir die Herzen von Menschen nicht in unserer Macht haben. Wir kommen nicht weiter als bis zu ihren Ohren. In das Herz kommen wir nicht, weil wir den Glauben nicht ins Herz pflanzen können. Können und sollen wir es auch gar nicht versuchen, Leute zu überreden. Das Wort sollen wir ausrichten, predigen, aber die Wirkung ist allein Sache Gottes. Und, so fährt Luther fort, während er sich alles ansieht, was um ihn herum seit Beginn der Reformation geschehen ist, erkennt er Folgendes. Zitat: Ich habe allein mit dem Wort Gottes gewirkt, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, während ich schlief, so viel bewirkt, dass das Papsttum so sehr geschwächt ist. Ich habe nichts getan. Das Wort hat das alles bewirkt und geleistet. Zitat Ende. Glaube also ist das Vertrauen darauf, dass Gottes Wort selbst wirkt. Wir können und sollen nichts dafür tun, dass es Frucht bringt. Wir sollen nicht auf Teufel komm raus modernisieren und optimieren, Programme entwerfen, Schulungen machen, die attraktivsten Kanzelredner holen, mit ultra-hippen Events planen wollen. Wir sollten nicht meinen, dass wir der Kirche neues Leben einhauchen können. Wir können nichts dafür tun. Nur Gott selbst kann etwas tun. Wir können uns auch nicht selbst Frömmigkeit einhauchen, welche Tricks wir auch immer versuchen. Gott allein kann uns heiligen, verändern, voranbringen, neues Leben geben und sonst niemand. Wir müssen keinen heiligen Krieg führen, damit das Wort Gottes in der Welt an die Macht kommt. Gottes Wort wirkt selbst, es wächst und gedeiht von selbst, ohne unser Zutun. Das führt bei uns zu mehr Gelassenheit. Wir werden zufriedener mit dem, was ist, und auf diesem Weg auch offenbar für Ideen und Wege, die er uns zeigt, wie wir mutiger das Wort Gottes verbreiten. Denn bekanntlich ist das Evangelium nichts, was wir für uns behalten und sozusagen als Privatbesitz gebunkert haben sollen. Nein, es muss unter die Leute gelebt und bezeugt werden, durch und durch echt, und zwar aktiv und engagiert und ohne Angst, so wie Axel Kühner es dann weiter schreibt. Der Glaube an Jesus macht nicht ängstlich, aber engagiert. Der damals 90-jährige Hans-Jochen Vogel wurde gefragt: Haben Sie Angst vor dem Tod? Eine Frage, die bei einem Menschen in diesem hohen Alter ja doch mehr als verständlich ist. Seine Antwort war ein energisches Nein. Und er gab eine knappe Begründung. Seit er Jesus kenne, habe er keine Angst mehr davor. Erstaunlich. Ehrlich. Durch und durch echt. Und seht ihr, das ist der entscheidende Unterschied, der Markenkern von Christen und Kirche und der Botschaft der Bibel. Hans-Jochen Vogel hat das, wenn auch spät, begriffen. Jesus hat unsere Situation so beschrieben, wie sie ist. In der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb können wir engagiert als Christen schon heute in dieser Welt leben. Denn wir sind doch, wie Petrus Vers 3 schreibt, nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Hoffnung ist das, was wir haben und was eine hoffnungslose Welt braucht. Das hat er für uns vorbereitet. Das wartet auf uns am Ende unseres Lebens in der Ewigkeit. Darauf gehen wir zu. Und deshalb können wir engagiert sein als seine Zeugen an dem Platz, wohin wir gestellt sind, wohin du gestellt bist. Gebunden und verwurzelt in dem Herrn und immer mit der Ausrichtung auf das Ziel unseres Glaubens, von dem am Schluss Axel Kühner ja auch spricht. Der Glaube meint den einen und findet in ihm alles. Der Glaube ist nicht das Ziel, aber der beste Weg zum Ziel. Ich wünsche dir und mir, uns gelingen beim Verwirklichen dessen, was der Herr uns mitgegeben hat. Ich wünsche dir und mir und uns den Mut, durch und durch echt zu sein. Dass Menschen in unserem Umfeld von uns das sagen können, was Hans-Jochen Vogels Leibwächter über ihn gesagt hat. Der Hans-Jochen Vogel ist durch und durch echt. Amen.